HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Wir gesucht, was hält uns zusammen? Heute beginnt die ARD-Themenwoche. Wir schauen auf das Wir in der Religion, das hierzulande schwächelt. Und wir sprechen über intolerante Meinungsblasen, wo das Wir, das dort kultiviert wird, dann gefährlich ist. Wir sprechen dazu mit dem Psychologen Wolfgang Krüger. Außerdem Lehrerin und Seelsorgerin. Barbara Jörich-Reinl steht nun an der Spitze des Polizeipfarramtes der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. In 2 Wochen, am 20. November nämlich, ausgerechnet am Totensonntag, startet die Fußball-WM in Katar. Nicht nur für viele Christinnen und Christen stellt sich die Frage, wie man sich angesichts der Menschenrechtslage in diesem arabischen Land zu diesem Fußballspektakel verhalten soll. Ignorieren, wegschauen oder dann doch die Spiele genießen und mit der Nationalmannschaft mitfiebern. Michael Hollenbach hat dazu ein paar Stimmen gesammelt in Nichtregierungsorganisationen und bei den kirchlichen Hilfswerken.
In keinem anderen Land der Welt ist die Quote der ausländischen Arbeitskräfte so hoch wie in Katar. Fast 90% der Einwohner sind Arbeitsmigranten, deren Situation brutal ausgenutzt werde. Das sagt Maren Leifker vom evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt.
Also, dass man wirklich schwerste Formen der Arbeitsausbeutung sieht, die eben ganz klar moderner Sklaverei entsprechen. Also beispielsweise, dass Löhne verspätet oder eben gar nicht ausgezahlt werden, dass den Menschen ihre Pässe abgenommen werden oder auch die Unterkunfts- und Ernährungssituation der ArbeiterInnen ist eben menschenunwürdig.
Silvia Schenk von Transparency International hat dagegen einen anderen Blick auf die Lage der Arbeitsmigranten. Die Frankfurterin beobachtet Fortschritte, zum Beispiel beim Arbeitsschutz und der Bezahlung. Mittlerweile gäbe es einen Mindestlohn, allerdings nur rund 250 Euro im Monat.
Gewerkschaften haben mit dem Arbeitsministerium in Katar Ende 2016, Anfang 2017 ein Memorandum of Understanding geschlossen. Seitdem gab es gemeinsame Inspektionen auf den Baustellen. Die Horrorzahlen von Tausenden von Toten auf den Stadionbaustellen sind völlig falsch. Und von daher muss man jetzt feststellen, es hat sich eine Menge bewegt in Katar.
15.000 Arbeitsmigranten sind seit der WM-Vergabe in Katar gestorben. Allerdings, so Silvia Schenk, habe es lediglich 37 Todesfälle direkt auf den Baustellen der Stadien gegeben. Die Frankfurter Aktivistin verweist auf die Reformen des Arbeitsrechts, die es in Katar gegeben habe. Maren Leifker von Brot für die Welt hält dagegen,
dass die Reformen überwiegend auf dem Papier bestehen. Also, dass sie eben bislang nicht konsequent umgesetzt werden, auch die Durchsetzung nicht hinreichend überwacht wird oder Gesetzesverstöße beispielsweise auch überhaupt nicht sanktioniert werden.
Jörg Nowak vom katholischen Hilfswerk Missio weist noch auf einen anderen Punkt hin. Rund 170.000 Arbeitsmigrantinnen arbeiten in Katar als Hausangestellte. Viele von ihnen seien betroffen von sexuellen Belästigungen bis hin zu Vergewaltigungen durch den Hausherrn. Die Möglichkeiten, sich rechtlich gegen eine Vergewaltigung zu wehren, seien gering, denn
es kann zu einer strafrechtlichen Verfolgung des Opfers kommen, weil sie dann angeklagt wird wegen außerehelichen Geschlechtsverkehrs.
Außerehelicher Geschlechtsverkehr steht im islamisch geprägten Rechtssystem unter Strafe. So wird ein Opfer einer Vergewaltigung zur Angeklagten. Missio will nun die WM nutzen, um den Druck auf Katar zu erhöhen.
Diese frauenfeindliche Rechtsprechung muss beendet werden und das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiges, sichtbares Zeichen für die Glaubwürdigkeit auch von Katar.
Das katholische Hilfswerk hat eine Petition an die deutsche Außenministerin gestartet, damit Annalena Baerbock sich beim Emir von Katar dafür einsetzt, dass diese frauenfeindliche juristische Praxis beendet wird.
Die Menschenrechtslage und die Opfer der Fußball-WM in Katar, wie positionieren sich Hilfswerke und NGOs der Kirchen? Das war Michael Hollenbach. Wir gesucht, was hält uns zusammen? Das ist die Überschrift über der diesjährigen ARD-Themenwoche. Wir erleben ja gerade, wie unsere Gesellschaften auseinanderbrechen in verschiedene Lager, in Meinungsblasen. Das Klima wird insgesamt rauer, die Auseinandersetzungen unnachgiebiger. Was können wir tun, um das Wir zu stärken und wo lernen wir eigentlich unsere Wir-Kompetenzen und warum werden die augenscheinlich schwächer? Das sind einige der Fragen, die ich jetzt mit Dr. Wolfgang Krüger besprechen möchte. Er ist Psychologe und Buchautor in Berlin und betrachtet das Thema folglich vor allem aus einer psychologischen Perspektive. Für die ist das Wir, also die menschliche Gemeinschaft, ja ganz zentral. Ich habe ihn zu Beginn mal ganz grundsätzlich danach gefragt, wie wichtig ist es für uns, für unsere seelische Gesundheit, dass wir ein starkes Wir haben?
Also Alfred Adler hat bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts darauf hingewiesen, wir sind Gemeinschaftsmenschen. Wir wären als Einzelmenschen viel zu schwach, wir könnten gar nicht überleben. Und deshalb macht Einsamkeit krank und das wissen wir. Und es gibt aber neben der klassischen Einsamkeit, gibt es auch eine Einsamkeit zu zweit, also in Partnerschaften zum Beispiel. Oder es gibt die Tatsache, dass ich sehr häufig Gruppen habe, wo ich andere ausschließe. Und all das entspricht nicht unserer inneren Bestimmung, die wir haben. Und dann finden wir Lösungen, wo wir andere ausschließen. Und das ist für die Menschheit insgesamt eigentlich verhängnisvoll. Hm.
Man sagt ja traditionell, Blut ist dicker als Wasser. Also man unterstellt ganz sprichwörtlich schon, dass die Familie das stärkste Wir darstellen soll. Ist da etwas dran?
Ja, das stimmt. Weil die Familie ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Also wo ich ursprünglich hilflos war, wo ich auf andere angewiesen war, wo ich hoffentlich viel Urvertrauen erworben habe. Und nach dieser Intensität auch der Versorgung, des Zusammenhaltes, danach sehen wir uns natürlich in Krisenzeiten. Und ich habe in den Familien normalerweise immer die Überzeugung, man kann sich aufeinander verlassen. Wir haben in den Partnerschaften und in den Freundschaften haben wir eine Überzeugung, nämlich man bleibt so lange zusammen, wie man den anderen mag. Also das sind Sympathiebeziehungen. Und die Familien haben ursprünglich fast einen magischen Zusammenhalt in Krisenzeiten, weil man immer das Gefühl hat, im Grunde, wir gehören zusammen, und zwar egal, welche Stimmung wir haben. Und insofern gehört der Familienzusammenhalt direkt zum Kern der gesellschaftlichen Stabilität.
Was lernen wir denn in diesem Kern der gesellschaftlichen Stabilität über das Wir im Positiven wie im Negativen?
Also wir müssen zunächst mal in den Familien eines lernen, nämlich wir haben immer den Konflikt zwischen dem Ich und Wir. Also nur, wenn wir das hinbekommen, dass es jedem in der Familie gut geht, wenn jeder auch ein starkes Ich haben darf, nur wenn ich Konflikte zum Beispiel respektvoll austragen kann, nur dann habe ich eine gute Familiensolidarität. Und dann habe ich ein zweites Prinzip, nämlich ich muss gucken, dass die Grenzen nach außen nicht zu stark sind.
Also wir sind wir Menschen, aber können für unser seelisches Wohlbefinden denn alle Formen des Wir gleichermaßen stärkend sein? Also auch Sportverein und der Chor bis hin zum beiläufigen Austausch beim Bäcker?
Zum Teil ja. Also das Wir ist quasi in allen sozialen Beziehungen da. Also auch zu Nachbarn über den Gartenzaun, zu den Kollegen, die man trifft im Chor. Aber es gibt dann doch Momente, wo man dieses Wir besonders stark spürt. Ich will ein Beispiel bringen. Es gibt demnächst den Tag der Reichskristallnacht. Da gibt es immer einen Gedenkmarsch. Und an dem nehme ich mit jüdischen Freunden jedes Jahr im Grunde teil, weil wir die Erkenntnis haben, das darf nie wieder passieren. Und wenn wir dann singend und schweigend durch die dunklen Straßen gehen, dann spürt man dieses Wir auf eine ganz eigenartige und auch sehr bedrückende Weise.
Herr Krüger, ist unsere Fähigkeit zum Wir irgendwie schwächer geworden? Man spricht ja auch von Individualisierung heute. Scheinbar drängt sich ja das Ich ziemlich nach vorne. Wie sehen Sie das?
Also zum Teil habe ich die letzten Jahre ganz beeindruckende Erlebnisse gemacht, wo wir zum Beispiel zusammen mit vielen anderen uns um Flüchtlinge gekümmert haben. Und die Hilfsbereitschaft ist mitunter in unserer Gesellschaft enorm stark. Und dennoch stimmt natürlich, dass in den letzten, vor allem in den letzten 10 Jahren so eine Devise gekommen ist, die man zusammenfassen kann bei Trump, ich zuerst. Und es stimmt natürlich, wir leben zum Teil in einer sehr narzisstischen Gesellschaft, was im Grunde daran liegt, dass wir in einer Zeit von Verunsicherung leben. Also Klimakatastrophe, Inflation, Krieg in Europa, das verunsichert im Grunde zutiefst. Und was wir dann instinktiv bekommen, ist eine Wagenburg-Mentalität, wo man sich zunächst einmal vollständig zurückzieht, sich abschottet. Und gerade diese Abschottung ist eine völlig falsche Antwort auf Krisen.
Man sieht das ja auch in diesen berühmten Blasen in der Gesellschaft, wo Leute, die einer Meinung sind, sich zum Beispiel in den sozialen Netzwerken gegenseitig bestärken, so in ihren politischen, gesellschaftlichen Auffassungen und auch gegen die anderen zu Felde ziehen. Also diese Blasen haben ja im Grunde schon auch ein unglaublich starkes Wir, müsste doch auch psychologisch gesehen ganz gut funktionieren, oder wo ist da der Fehler?
Ja, ja, es ist die leichteste Form des Wirs, dass ich mich über andere erhebe und mich abschotte. Wir müssten eigentlich ein Wir-Gefühl aufbauen und so handeln, dass wir sagen, was wäre für die Welt in 100 Jahren für alle im Grunde am besten? Das wäre so ein konstruktives Wir-Gefühl.
Was das Wir ist, das lernt man ja in der Familie, haben wir eben drüber gesprochen. Und das Wir der Familie, gerade so in der weiteren Familie, basiert ja auch nicht immer auf uneingeschränkter Sympathie. Aber man hält eben trotzdem irgendwie zusammen. Kann man daraus was auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt lernen, für das Wir in einem Staate? Und was wäre dann so der quasi familiäre Kitt einer Gesellschaft?
Das Phänomen ist ja, wenn in der Familie jemand stirbt, dann sind wir unendlich betroffen. Wenn das aber woanders passiert, irgendwo auf der Welt, dann können das Hunderte sein, das können Tausende sein. Das berührt mich normalerweise wenig. Und was wir hinbekommen müssten, wäre, dass wir die gesamte Welt als Familie betrachten und dass wir das Gefühl haben, egal wo auf der Welt ein Unglück passiert, wo eine Ungerechtigkeit ist, das geht mich im Grunde etwas an. Und dann hätte ich den Entwurf quasi, die ganze Welt als Familie, wo ich das Gefühl habe, ich trage für all dieses, was passiert, auch eine Verantwortung.
In unserer Gesellschaft, bleiben wir jetzt da auch nochmal so in unserem Lande vielleicht. Wir haben ja so ein bisschen diagnostiziert, dass das Wir im Moment ein bisschen auf dem Rückzug ist. Haben Sie Ideen, wie wir das Wir in unserer Gesellschaft vor allem stärken könnten, wie wir besser zusammenfinden könnten in der jetzigen Situation?
Das ist natürlich schwierig. Also was ich immer wieder auch in der Therapie höre, ist ein Gefühl von Angst und von Resignation. Und was wir bräuchten, ist die Überzeugung und auch das Erlebnis, dass wir gerade in diesen schwierigen Zeiten etwas tun können, um quasi das Gute in die Welt zu tragen. Und da muss ich eines begreifen, das geht nur zusammen.
Wir gesucht, was uns zusammenhält. Das war ein Gespräch mit dem Psychologen und Therapeuten Wolfgang Krüger aus Berlin.
HR Info. Himmel und Erde.
In Deutschland wird derzeit wieder diskutiert, ob es ein verpflichtendes Sozialjahr für junge Erwachsene geben soll. Die CDU hat das auf ihrem Parteitag im September beschlossen, dass junge Menschen ein Jahr für die Gesellschaft arbeiten sollen und dass sie dabei sich für das Wir in der Gesellschaft einsetzen, also soziale Dienste leisten. Dass dieses Jahr sehr wertvoll sein kann und auch den Horizont weitet, das steht außer Frage. Aktuell ist so ein soziales Jahr ja schon möglich, eben wenn man sich freiwillig dafür interessiert. Das kann auch im Ausland geleistet werden und auch Ausländer können es hierzulande absolvieren, um über Ländergrenzen hinweg ein Wir zu erleben. Carsten Gohlke mit einem Beispiel.
Mit ihrem Basecap und der locker sitzenden Arbeitshose sieht Liven sehr burschikos aus. Und ihr strahlendes Lächeln, das mich begrüßt, ist ansteckend. Sie und Ute Dingler, Pfarrerin und Referentin für den Weltgebetstag im kommenden Jahr, empfangen mich im historischen Burghof der Fachwerkstatt. Liven ist nun schon 6 Monate auf der alten Burganlage, die vor einigen Jahren vollständig rekonstruiert und somit gerettet wurde.
Um auf dem Himmelsfels Jugendcamps eigentlich zu betreuen, aber auch bei Festivals sind die dann dabei und helfen,
erklärt Ute Dingler. Die agile Pfarrerin begleitet die jungen Menschen bei ihrem freiwilligen sozialen Jahr in Nordhessen mit ihren Ideen und Aktionen. Für Li Wen, die schon während ihrer Studienzeit ein Semester an der Uni in Bonn verbracht hat, ist mit der Rückkehr nach Deutschland ein Traum wahr geworden. Gemeinsam mit Ute Dingler hat sie in den vergangenen Wochen eine ganz besondere Ausstellung vorbereitet.
Über Taiwan, wo wir viel reflektiert haben, auch über das Land, und wo deutlich wird, dass Taiwan so eine Geschichte hat, wo es immer wieder von anderen Besatzungsmächten bestimmt war.
Mit den Menschen ins Gespräch kommen, von ihrem Leben in Taiwan berichten, neue Eindrücke und Anregungen für die eigene Arbeit sammeln, das ist das Ziel der jungen Frau, die Sprachwissenschaften studiert. Englisch, Mandarin und auch Deutsch. Das hilft natürlich bei der Arbeit mit den Kindern.
They really willing to ask questions.
Das wirklich Spannende in der Arbeit mit den Kindern hier ist, dass die hier in Deutschland sehr offen und neugierig sind. In Taiwan hören die Kinder sehr aufmerksam auf das, was Erwachsene sagen. Hier stellen sie Fragen. Aber das ist gut so.
Es hilft auch bei ihrer christlichen Mission in Vorbereitung auf den Weltgebetstag. Denn sie will reden mit vielen Menschen, will berichten aus ihrer Heimat, von den schönen Seiten ihres Landes und der Kultur. aber auch von den Ängsten der aktuellen Zeit.
Natürlich sind wir schon verunsichert über die aggressive Politik des alten Chinas unserem Land gegenüber. Es ist eine schwierige Situation, aber das ist es für Taiwan schon sehr lange. Nur jetzt drückt das Thema Bedrohung in die europäische Öffentlichkeit. Durch den Ukraine-Konflikt, durch den Angriffskrieg Russlands, durch das Säbelrasseln in China.
Gemeinsam haben Pfarrerin und die Studentin sich ein ganz besonderes Projekt auf die Fahne geschrieben. Hashtag Bubble Tea ist ein Projekt auf Instagram, das junge Menschen aus Taiwan und Deutschland einander näher bringen soll. Ein Einstieg für tiefergehende Diskussionen, so hoffen die beiden.
Grenzen überwinden, das Porträt einer taiwanesischen FSJlerin, die in Hessen ihren sozialen Dienst absolviert. Was hält uns zusammen? Das ist die Frage, die die ARD-Themenwoche unter dem Motto Wir gesucht von heute an in vielen Programmbeiträgen aufwirft. Und das ist auch meine Frage hier bei Himmel und Erde in HR Info. Wenn man über das nachdenkt, was eine Gesellschaft zusammenhält, dann fiel einem früher auch die Kirche ein. Sozial engagiert, auf Gemeinschaft ausgerichtet, eben ein Kitt der Gesellschaft. Aber die Zeiten scheinen vorbei zu sein, dass wir, das die Kirchen und die Religion anbietet, schwächeln zusehends. Dazu habe ich vor der Sendung Fragen gestellt an Matthias Sellmann, Professor für Pastoraltheologie in Bochum. Und die erste Frage lautete so: Ein wichtiges gesellschaftliches Wir ist ja aktuell tatsächlich in der Krise. Die Kirchen. Viele Austritte, viele Menschen wenden sich ab. Ist das ein Verlust aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist meiner Meinung nach ein großer Verlust. Nicht, weil es nicht ohne Kirchen ginge. Im ganzen Osten Deutschlands geht es ohne Kirchen. Aber wo Kirchen gut arbeiten, wo Kirchen glaubwürdig leben, ist der Grundwasserspiegel des sozialen Miteinanders angereichert. Und deswegen, wenn das fehlt, ist das ein Verlust.
Sie haben darüber mal etwas genauer nachgedacht, was eigentlich verschwindet, wenn das Wir dieser Kirchen auch verschwindet. Und Sie sagen, da fehlt dann auch eine bestimmte geistliche Lebensklugheit, sagen Sie, in bestimmten Kompetenzen. Was ist Ihnen da wichtig? Worauf wollen Sie hinweisen?
Ja, dass die DNA des Christseins, auch vom jüdischen Erbe her, ist tatsächlich zusammen auf Gott zuzugehen. Wer sich mit diesem Gott einlässt, der kommt zum anderen. Man kann nicht bei Gott auftauchen, ohne bei den Menschen einzutauchen. Und deswegen ist das Christentum eine Ressource, die meiner Meinung nach in drei ganz wichtigen Trainingslagern, so möchte ich es mal bezeichnen, genau dieses Wir-Gefühl trainieren. Das erste ist, dass man sich dem Leben stellt. Das Christsein ist falsch verstanden, wenn man es als einen Weg raus aus der Welt oder raus aus der Gesellschaft, raus aus den Problemen sieht. Das zweite ist, dass wir gerade in der Nachfolge Jesu lernen, wie man auf den anderen zugehen kann und wie der andere für uns so wichtig wird, dass wir uns mit ihm auf etwas Drittes, Besseres hin verändern. Das kann man Nächstenliebe nennen, ist aber auch eine Form von Solidarität, von Sozialpolitik und auch von Lebensklugheit, wie man Beziehungen meistert, wie man Gemeinschaften so lebt, dass sie niemanden ausschließen. Und das Dritte ist die große Weisheit vermutlich aller Religionen, dass man diese Dinge nicht aus der eigenen Kraft schaffen kann, sondern dass man, wenn man sie tut, wenn man sich den Aufgaben stellt, wenn man sich auf den Nächsten hin konzentriert und ausrichtet, dann erfährt man eine bestimmte Kraft von außen, die die Christen Gott nennen, die die Christen Heiligen Geist nennen. Und diese Kraft wirkt dazu, sich auch wiederum von Gott her auf die Menschen einzulassen und für die Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen, eben das Wir-Gefühl zu steigern.
Also wir beobachten ja gerade das Schwächeln der kirchlichen Institutionen. Es gibt ganz viele Austritte aus den großen Kirchen. Sehen Sie eigentlich parallel irgendwo anders so starke Wir-Kräfte kommen, die das Vakuum auffüllen? Oder geht jetzt im Moment damit auch generell etwas den Bach runter, um es mal so zu sagen?
Also ich sehe sehr sympathische andere Kräfte. Ich sehe, dass Familie sehr viel wichtiger wird. Ich glaube auch ein schönes Learning aus den ostdeutschen Bundesländern. Ich sehe in der Idee von Demokratie, von Ehrenamt, von Engagement, da sehe ich starke Zuwächse, die lassen sich ja auch statistisch zeigen. Also dass man bewusster weiß, wie kostbar Demokratie, wie kostbar Pluralität und wie kostbar gegenseitige Anerkennung ist. Dazu möchten die christlichen Kirchen gerne etwas beitragen. Sie tragen meiner Meinung nach auch viel dazu bei. Man denke nur an den Sozialstaat. Aber es ist schon wichtig, dass wir davon weggehen, nur die christlichen Kirchen seien hier die guten Akteure. Das sind Selbstbehauptungen von früher, die lassen sich heute nicht mehr aufstellen.
Es gibt ja auch in der Religion und in der Spiritualität einen starken Trend zum Individualismus, also zum Alleinglauben, zum Alleinspirituellsein. Wie wichtig ist das Wir so im christlichen Glaubensverständnis? Kann man da im Grunde allein glauben?
Das führt jetzt in die große Frage, was Glauben ist. Ich bin natürlich ganz christlich geprägt, wenn ich darauf antworte, und würde sagen, dass in einer Weltanschauung zu leben, aus ihr heraus auch Risiken einzugehen und Erfahrungen zu machen, das treibt Menschen dazu, sich mit anderen Menschen austauschen zu wollen. Das heißt, sie werden von einer starken Weltanschauung her, werden sie den Wunsch haben, sich zu Überzeugungsgemeinschaften zusammenzuschließen. Und von daher glaube ich, dass wer anfängt, explizit einem Weg zu folgen, einem Weisheitsweg, einer Lehre oder eben auch einer Überzeugungsgemeinschaft, der wird sich relativ flott mit anderen Menschen zusammentun und damit hoffentlich auch eine Ressource für das Wir-Gefühl der gesamten Gesellschaft ausbilden.
Das Wir und die Religion. Das war Matthias Sellmann, Professor für Pastoraltheologie in Bochum. Er ist Autor des Buches Was fehlt, wenn die Christen fehlen? Erschienen im Echter Verlag. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne und alles Gute in die Themenwoche.
Wenn sich Konflikte zuspitzen, wenn Meinungen und sogar auch Menschen gegeneinander stehen, dann stehen Polizistinnen und Polizisten häufig zwischen den Fronten. Auch sie spüren, dass die Zeiten rauer werden, dass die Schwelle zur Gewalt sich absenkt, auch gegenüber der Polizei. Nah dran an diesen Erfahrungen ist die kirchliche Polizeiseelsorge. In der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ist Barbara Görich-Reinl seit Oktober die neue leitende Polizeipfarrerin. Die 62-Jährige bringt viel Erfahrung in der Polizeiseelsorge mit. Sie war zuvor bereits Polizeiseelsorgerin in Südhessen. Doch was ist der Job einer Polizeipfarrerin? Welche Bedürfnisse haben die Beamten und Beamtinnen? Und was gibt ihr ihre Arbeit? Andreas Heigen hat nachgefragt.
Gewalt, Kriminalität, Elend. Es geht um Ausnahmesituationen, mit denen unsere Polizistinnen und Polizisten tagtäglich umgehen müssen. Für das, was die Polizei leistet, empfindet die neue leitende Polizeipfarrerin Barbara Görich-Reinl der EKHN hohen Respekt. Die Beamten machen ihren Job gut und gerne, betont sie. Aber auch ein Helfer braucht manchmal Hilfe. Die Polizeipfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ist nah dran.
Das kann so sein, dass einfach eine Streife einen Auftrag bekommt und ich dann mitfahre im Auto, durchaus auch mit Schutzweste bekleidet, zu einem Unfall gerufen wird, zu einer häuslichen Gewaltsituation gerufen wird, zu einem vielleicht im Raum stehenden Suizid.
Es sind Erlebnisse, mit denen die Beamtinnen und Beamten gelernt haben, professionell umzugehen. Doch über die Zeit hinweg bleibt da auch mal was in den Kleidern stecken, schildert die Polizeiseelsorgerin, die unter anderem in Südhessen, im Vogelsberg und auch in Frankfurt unterwegs ist. Görich-Reinl hält sich bei Einsätzen eher in zweiter Reihe auf, beobachtet. Dann entstehen Gespräche, im Polizeiauto, aber auch wenn sie ein Revier besucht oder am Telefon. Man spricht über Belastungen im Job.
Die Belastungen können entstehen durch verbale oder auch körperliche Angriffe. Moralische Belastungen entstehen durchaus in Situationen, die mit Gewalt zu tun haben. Mögliche Suizide, Dinge, die Rückführung betreffen, also Abschiebungssituationen.
Frust in der Behörde oder private Themen können ebenfalls besprochen werden. Das Team der Polizeiseelsorge der EKHN begleitet neben gestandenen Beamten auch die, die ihre Polizeilaufbahn noch vor sich haben. Und zwar beim berufsethischen Unterricht an den Polizeihochschulen. Fertige moralische Haltungen sollen hier nicht vermittelt werden.
Einmal geht es um die Einführung in die Berufsethik. Dazu gehört auch der Umgang mit Gewalt. In dem vierten Semester geht es um Tod, Umgang mit Tod und auch die Überbringung von Todesnachrichten. Und im sechsten Semester sind wir mit dem Thema befasst: Racial Profiling, Diskriminierung, Vorurteilsbildung.
Und natürlich geht es bei der Polizeiseelsorge auch um Spiritualität. Görich-Reinl veranstaltet mit ihrem Team verschiedene Veranstaltungen. Veranstaltungen für die Polizei. Zum Beispiel Andachten, Trauungen, Taufen und Gottesdienste.
Die großen Gottesdienste sind die Gottesdienste vor der Vereidigung beim Hessentag oder jetzt der Gottesdienst anlässlich des Totengedenkens der im Dienst Verstorbenen im November.
Sie erzählt, dass der Beruf ihr eine hohe Zufriedenheit gibt. Er passe sehr gut zu ihren Interessen und Fähigkeiten. Einerseits die seelsorgerische Arbeit mit Polizisten, auf der anderen Seite der Austausch mit Menschen, die das staatliche Gewaltmonopol ausüben. Also ein Job an der Schnittstelle zwischen Kirche und Staat. Gegenseitiges Lernen und ein ständiger friedensethischer Diskurs, wie sie es nennt, machen den Job für Barbara Görich-Reinl aus.
Lehrerin und Seelsorgerin Barbara Görich-Reinl steht an der Spitze des Polizeipfarramts der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Und das war's in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.